Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib an lebendig und unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. In diesem Monat, Oktober, werden wir Feste feiern. Gleich 3 Tage. An den ungeschmälerter Dank an Gott angesagt ist. Erstens, Erntedankfest. Heute. Zweitens, Tag der Deutschen Einheit. Drittens, Reformationsfest. Alle 3 Termine haben mit uns zu tun und geben Anlass zu dankbarem Nachdenken. Erntedankfest, 1. Oktober. Freilich, die Ernte in Gärten und auf Feldern hätte üppiger ausfallen können. Der Regen hat den Landwirten zu schaffen gemacht. Die Gesundheit könnte besser sein, das Geld könnte mehr sein. Und dennoch, ihr Lieben, wir wurden satt. Es durfte uns sogar schmecken. Wir konnten Geld abheben, Freude beim Begegnen lieber Menschen erleben. Aus eurem persönlichen Lebenskreis könnt ihr sicher noch vieles aufzählen. Vor allem verglichen mit den Millionen von Flüchtlingen, von Hungernden und Durstigen, von Geschundenen und Gemordeten. Wie geht es uns doch gut, oder?
Halleluja.
Halleluja! Sicher, wir haben dafür gearbeitet. Andere haben sich aber auch bemüht, jedoch ohne solchen Erfolg. Da fällt mir Luthers Erklärung im kleinen Katechismus zum 1. Artikel des Glaubensbekenntnisses ein, dass Gott mich reichlich und täglich versorgt, und dann Luthers Schlussfolgerung, des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen, schuldig bin. Da fangen wir gleich an mit dem Tischgebet, Psalm 145. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Ein Tischgebet in 3 Teilen. Erstens offene Hände, zweitens geballte Fäuste, drittens erwartungsvolle Augen. Zuerst offene Hände. Hände, die etwas weitergeben wollen, müssen offen sein. Offen, um etwas entgegenzunehmen und offen, um es weiterzureichen. Der Bundespräsident ruft jedes Jahr auf zur Unterstützung der Welthungerhilfe, finde ich sehr schwer, eine solche Bereitwilligkeit zu wecken, denn das Problem ist ja, wie kann man menschliche Hände öffnen, die aus Sorge oder Eigensucht in sich zu Fäusten verkrampft sind. Das geht weder mit Gewalt noch mit gutem Zureden. Ich bin froh, dass wir an diesem Erntedankfest nicht Appelle loslassen müssen. Nun fangt mal endlich an, eure Hände mehr zu öffnen. Nee, wir dürfen auf Gottes Hand schauen. Auf Gottes Hand schauen, von der David in seinem Gebet sagt, du gibst Speise und du tust deine Hand auf. Gottes Hände. Das ist der springende Punkt. Gott öffnet seine Hände und macht keine Fäuste, hält nicht zurück mit seinem Reichtum. Bei ihm sind alle Vorräte und er verschenkt sie großzügig und reichlich. Er gibt und macht satt. bevor wir jetzt den Protestraum geben, dass das ja so glatt nicht aufgeht, wollen wir erst einmal zur Kenntnis nehmen, dass Gott jedem von uns, bitte jedem von uns, mehr gegeben hat, als er dringend zum Leben braucht. Wer von uns hungrig ist, der fastet freiwillig, um abzunehmen. Freilich lebt man doch nicht allein vom vollen Magen. Man braucht ja auch Anerkennung und Liebe, Geborgenheit, sinnvolles Tun in seiner Arbeit, eine Mindestmenge an Harmonie in Familie und Nachbarschaft. Es ist so vieles nötig. Hören wir, was David hier betet. Gott sättigt nicht nur mit Brot. Nicht nur mit Brot, sondern mit seinem Wohlgefallen. Ja, wird man denn von Wohlgefallen satt? Ich sage ja. Nur da, wo ich unter Gottes Wohlgefallen lebe, in seiner Zuwendung, werde ich satt. Sonst bleibt es beim vollen Bauch mit leerem Herzen. In der Weihnachtsgeschichte wird Gottes Wohlgefallen an den Menschen verkündet. Nicht deshalb, weil wir so großartig wären, sondern weil in Jesus Gottes Liebe in Person zu uns kommt. Deshalb dürfen wir von seiner Zuwendung leben. Und darin sind alle anderen Lebensmittel enthalten, die wir sonst noch brauchen. Ohne Jesus, ohne dieses Grundnahrungsmittel, ist alles andere nicht verdaulich. Wie Butter, die man stückchenweise pur isst, statt sie aufs Brot zu streichen. Gottes offene Hand aber möchte nun natürlich eine Reaktion erzeugen. Die Reaktion der sich öffnenden Hände. Wir sollen zunächst kindlich und dankbar annehmen, was seine Gaben sind. Wir sollen uns beschenken lassen aus seinem Reichtum, ja, damit wir nicht verkrampft und verklemmt weitergeben müssen, nur aus schlechtem Gewissen. Sehr viel Hilfe in dieser Welt wird nur gegeben, um das eigene Gewissen zu beruhigen. Und das ist ein sehr schlechter Beweggrund, weil wir Menschen in eigener Kraft den Krampf in unseren Händen nicht lösen können, will Gott unsere Hände öffnen zum Empfangen seiner Gaben, seiner überfließenden Fülle, sodass wir zur Durchgangsstation anderen gegenüber werden sollen, wie ein Durchlauferhitzer. Das Gegenteil davon ist zweitens die geballten Fäuste. Und jetzt will ich den Widerspruch gegen dieses Bibelwort nicht länger unterdrücken. Dieser Widerspruch ist sicher auch in euch, wenn ihr diese Worte hört. Es werden schließlich nicht alle satt in dieser Welt. Obwohl es hier heißt, du sättigst alles. Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Wann ist denn das? Doch mindestens bevor einer verhungert. Aber verhungern nicht täglich zigtausende auf der Welt? Wenn wir diese Fragen aufkommen lassen, und die sind ja in uns, ich weiß es, da ballen sich schon wieder unsere Fäuste, anklagend, drohend. Mit diesem ungerechten Gott wollen wir nichts zu tun haben. Wir wählen ihn ab, wie eine Regierung, die nicht mehr erwünscht ist. Bitte, lasst uns daran denken. Geballte Fäuste können nicht empfangen. Geballte Fäuste können nicht empfangen und können auch nicht weitergeben. Fäuste bringen Kampf und Krampf statt Brot und Leben. Über die menschlichen Ursachen des Hungers in der Welt ließe sich viel sagen, ja, ja, auch darüber, wie wir das ändern könnten und dass wir es ändern müssen. Aber warum Gott es zulässt, dass wir so im Überfluss regelrecht ersticken, während andere nicht das Allernötigste haben, ist ein Rätsel. Ich kann es auch nicht lösen. Ich weiß aber eins, wo ich Fäuste gegen Gott balle, verhalte ich mich nicht nur unangemessen gegen ihn, sondern werde auch selber unfähig zu wahrer Hilfe. Und das ist wichtig, dass wir den Nebel von den Augen wischen und erkennen, die Klimakatastrophe, die Kriegskatastrophen, die Hungerkatastrophen, die demografische Katastrophe, die Inflationskatastrophe und was es sonst an Katastrophen alles gibt, sind in Wahrheit die eine Katastrophe des maßlos gewordenen Menschen. Wir wissen doch, dass genügend auf der Erde wächst, um alle Menschen zu ernähren. Folglich muss mit der Verteilung etwas nicht stimmen. Die ist nicht durch Rohrleitungen möglich. Nein, Menschen und ihre Entscheidungen, die sind nötig, damit der Strom der Lebensmittel in den richtigen Bahnen fließt. Und noch eins. Glaube niemand, es sei selbstverständlich, dass Gottes Hände geöffnet sind. Die Bibel kennt auch die Wirklichkeit der geschlossenen Hand des Herrn. Gibt da viele Beispiele. Eins steht im Propheten Joel. Es gibt auch die Faust des Gerichtes Gottes. Verschlossene Hände. Gottes verschlossene Hände sind unser Tod. Wenn wir den Segen aus Gottes offener Hand nicht mehr als Ruf zur Umkehr verstehen, dann werden wir auch Gottes verschlossene Faust erfahren müssen. Irrt euch nicht. Galaterbrief. Gott lässt sich nicht spotten. Angemessene Reaktion auf die Not der Welt, auf die ungleiche, ungerechte Verteilung von Lebensmitteln, ist nicht die Anklage gegen Gott, nee, sondern Umkehr zur Dankbarkeit und zum Gehorsam, das Empfangene verantwortlich zu teilen. Berühmter Medizinprofessor war verstorben. Nach seinem Tod sahen seine drei Söhne alles durch, was sie in Schränken und Schubladen fanden. Da fanden sie zwischen den sehr schönen Gegenständen und Andenken ein vertrocknetes, knochenhartes Stückchen Brot. Er hatte allein gelebt. Seine Frau war lange vor ihm verstorben. Die alte Haushälterin erinnerte sich, in den Jahren nach dem Krieg war der Professor todkrank. Da schickte ihm ein Freund ein halbes Brot, damit der kranke Professor etwas zum Essen hätte. Der aber dachte an die kranke Tochter des Lehrers, seines Nachbarn, und dachte bei sich, was liegt an mir, altem Mann, das junge Leben hat es nötiger. Die Frau des Lehrers mochte das Brot aber auch nicht gern für ihre Familie nehmen und gab es an eine alte Witwe weiter, die oben im Haus in einer Dachkammer untergekommen war. Die alte Witwe brachte ihrer Tochter das Brot, die mit zwei kleinen Kindern in einer Kellerwohnung Unterkunft gefunden hatte. Die dachte daran, dass der alte Medizinprofessor todkrank war. Er hatte ihrem kranken Jungen geholfen und dafür nichts genommen. Nun konnte sie ihm mit dem halben Brot danken. Wir haben das Brot sofort wiedererkannt, sagt die Hausälterin. Unter dem Brot klebte ein kleines Stückchen Papier. Als der Professor sein eigenes Brot wieder in der Hand hatte, wusste er zunächst nicht, was er sagen sollte. Dann meinte er, solange wir noch solche Leute unter uns haben, brauchen wir keine Angst vor der Zukunft zu haben. Er legte das Brot in den Schrank, wollte es sich ansehen können, wenn er nicht weiter wüsste. Und dann sagte er, das Brot hat viele Menschen satt gemacht und keiner hat davon gegessen. Das ist ein heiliges Brot. Daran kann man Gott erkennen. Daran kann man sehen, dass sein Wort auf einen guten Boden gefallen ist. Das Dritte, wir brauchen erwartungsvolle Augen. Alle Augen warten auf dich. Bevor die Hände sich öffnen oder verschließen, haben die Augen etwas gesehen. Die Hände reagieren darauf, fassen zu oder verkrampfen sich in Angst und Abwehr. David beginnt sein Gebet. Aller Augen warten auf dich. Da möchte ich schreien, David, siehst du denn nicht, wo die Menschen hingucken? Gott ist doch die letzte Adresse heutzutage, von der wir Hilfe für unsere Nöte erhoffen. Die einen erwarten von Menschen, alles von Menschen, etwa von der Regierung. Der Optimismus blüht, wir schaffen das. Yes, we can. Die anderen erwarten nichts mehr. Jeder ist sich selbst der Nächste. Man muss eben alle Energie zusammenreißen und sich selber retten, auch wenn es auf Kosten der anderen geht. David will uns mit hineinziehen in eine verheißungsvolle Blickrichtung, auf den lebendigen Herrn zu sehen. Bei dieser Blickrichtung legen wir ein demütiges Bekenntnis ab. Wir können und wollen nicht ohne dich leben, Herr. Wir sind völlig abhängig von dir. Und dieser Blick ist voller Zuversicht und Vertrauen. Ich glaube dir, Herr, dass du mich durchbringst. Ich vertraue dir auch in den dunklen Situationen meines Lebens. Liebe Freunde, ich will hier keinen billigen Trost geben. Das Reden über unser Wort ist im Grunde unangemessen. Es ist ein Gebet. Und man sollte es mitsprechen als Tischgebet und auch sonst, immer wieder. Man fängt doch nicht mit dem Essen an, bevor sich alle hingesetzt haben. In der Kantine ist das was anderes. Aber in der Familie ist es doch so. Und dann? Hinein? Nein, das wäre doch zu schnell. Wenn alle sitzen, muss noch etwas passieren, bevor die Löffel klappern. Eben dies, dass alle Augen auf ihn warten. Auf wen? Dass alle Augen sich abwenden vom Essen und sich auf den richten, der es gibt, den Geber aller guten Gaben. Wenn man etwas geschenkt bekommt, dann sieht man doch auch den Geber, den Spender an. Man nimmt das nicht so im Vorbeigehen mit, als wäre das selbstverständlich. Indem wir beten, wenden wir unsere Augen zu Jesus, auf Jesus hin. Und was wir an ihm sehen, löst auch den Krampf der Sorge und der Eigensucht in unseren Fäusten. Wir erwarten ja alles von Jesus. Aus seiner Fülle haben wir genommen und nehmen wir heute wieder im heiligen Abendmahl. Brot des Lebens, Wasser des Lebens, Vergebung, Friede, Freude im Heiligen Geist, Glaube, Liebe, Hoffnung. Gestärkt durch Brot und Wein tragen wir die Siegesfahne des Königs mit der Dornenkrone. Quer durch unser Versagen, quer durch die Schwachheit der Kirche, quer durch alles Toben der Hölle hindurch, bis wir am Ende der Tage im Reich der Vollendung Halleluja rufen. Nun sind die Reiche der Welt unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen in Ewigkeit. Mein zweiter Punkt, den ich unbedingt zum Erntedankfest hinzurechnen möchte, den Tag der deutschen Einheit. Wie begeistert wurden die ersten Trabis im Westen begrüßt. Wisst ihr das noch? Da können einem Tränen in die Augen steigen. Wie überwältigt waren wir vom unfassbaren Geschenk der unblutigen Wiedervereinigung nach 40 Jahren eiserner Trennung. Wie erstaunlich war das Gelingen von Währungsunion und Zusammenfügen zweier so unterschiedlicher Gesellschaften. Trotz aller damit verbundenen negativen Nebenwirkungen. Ja, ja. Aber Gott, der Herr der Geschichte, vollbrachte dieses Wunder. Ihm ist zu danken, statt zu jammern und zu stöhnen. Und wir bitten mit Martin Luther zur vierten Bitte des Vaterunsers, dass wir mit Danksagung empfangen unser täglich Brot, wozu Luther ja auch rechnet, eine gute Regierung und Friede im Lande. Danken wir Gott für die friedlichen Jahrzehnte, die er uns geschenkt hat und uns weiterhin gewähren möchte. Und das Reformationsfest kann ich auch nicht einfach untergehen lassen. Erntedankfest. Na, was hat Gott auch uns heute mit der damaligen Wiederentdeckung des rettenden Evangeliums geschenkt? Na, Jesus Christus, der Gottessohn, befreit uns von allen Sünden, vom Tode, von der Gewalt des Teufels. Wir müssen das mal wieder neu aufnehmen. Mit seinem heiligen, teuren Blut. Den Glauben daran schenkt uns der Heilige Geist. Luther im dritten Artikel. Damit eröffnet uns der dreieinige Gott eine ganz neue, befreiende Lebensperspektive. Danken wir ihm dafür, dass die Reformation, das Evangelium vom Sünderheiland wieder zum Leuchten gebracht hat? Jesus allein, wohl dem, der die Entscheidung fällt, die Gnade allein, der Glaube allein, wohl dem, der die Entscheidung fällt, die Bibel allein, das Wort allein. Das hat uns die Reformation gebracht, dass wir Heilsgewissheit haben können. Wir kommen in den Himmel, wer an Jesus glaubt. Für uns ist der Tod kein Loch, sondern ein Tunnel. Kein Punkt, sondern Doppelpunkt. Es bleibt dabei. Es ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen errettet werden. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Denn allein der Name Jesus. Es bleibt dabei. Wir werden ohne Verdienst gerecht, aus seiner Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Römer 3, Vers 24. Es bleibt dabei, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Römer 3, Vers 28. Bleibt dabei, alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Jesaja 40. Ihr Lieben, es bleibt dabei. Lasst doch auch uns dabei bleiben. Das will doch auch der Gemeindehilfsbund uns dabei helfen. Lasst uns dabei bleiben, bei Jesus allein, bei der Gnade in Jesus, in seinem teuren Blut, bei dem Glauben an Jesus, an seinem Sühnopfer von Golgatha, bei seinem Wort, der Bibel. Das Wort, sie sollen lassen, starren und keinen Dank dazu haben, nicht im Bücherschrank starren, ne? Sondern stehen lassen, das Wort, sich drunter stellen. Das Wort, sie sollen lassen, starren und keinen Dank dazu haben. Hochgelobt sei sein Name in Ewigkeit. Amen. Amen.